ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR 1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Stefan Oschwart. Herzlich willkommen.
Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin.
Ja, Sie sind Journalist, haben lange über Ungarn als ARD-Korrespondent berichtet, haben Familie in Ungarn und sind dem Land also weiterhin eng verbunden. Und am Wahlabend, jetzt am Sonntagabend, hat Sie das Ergebnis überrascht?
Nein. Es hat mich nicht überrascht, weil die seriösen Umfragen eigentlich schon in diese Richtung gedeutet haben. Und ich habe mir auf Facebook einige Auftritte von Peter Magyar angeschaut. Der hat ja alles gestreamt. Der war ja unermüdlich unterwegs in den letzten zwei Jahren. Wirklich Land auf, Land ab in jedem kleinen Dorf. Zum Teil 5, 6 Auftritte pro Tag. Also wirklich eine Mordsochsentour, die er da gemacht hat im Wahlkampf. Und ich dachte eigentlich jedes Mal, boah, der ist so ein guter Kommunikator. Also er hat zum Beispiel junge Leute angesprochen und hat gesagt, es geht um eure Zukunft. Und übrigens, nehmt doch am Wahltag mal eure Oma und eure Eltern mit. Das fand ich einen extrem coolen Move, um Leute wirklich an Bord zu holen und die zum Wählen, und zwar zum Tisza-Wählen, also so heißt seine Partei, zu animieren. Wirklich extrem gut. Und er hat wichtige Themen angesprochen. Und in jedem Ort, wo er war, andere.
War denn diese Angst, dass Viktor Orban überhaupt nicht abgelöst werden kann, war die im Vorfeld vielleicht dann übertrieben? Muss man diese Frage stellen?
Naja, ich war skeptisch, ob nicht doch irgendein schmutziger Move noch kommt von Viktor Orban. Ich habe ihn ja sehr lange begleitet als Journalist und da gab es immer wieder Tricksereien, da gab es Wahlbetrug im Vorfeld. Jetzt ist auch ein wirklich interessanter Dokumentarfilm rausgekommen in Ungarn, wo es auch nochmal um Wahlbetrug ging, um Druck machen auf Leute, vor allem die Ärmsten. Also die Alkoholiker, die kriegten Schnaps für die Stimme. Dann wurden junge Roma-Mütter unter Druck gesetzt. Wenn du nicht das Kreuzchen an der richtigen Stelle machst, dann nehmen wir dir die Kinder weg. Es ging viel über den Hebel gemeinnütziger Arbeit. Also die Fidesz-Bürgermeister, Fidesz ist die Partei von Viktor Orban, die haben so ein gemeinnütziges Arbeitsprogramm und davon profitieren in den ärmsten Regionen eben auch die Roma. Aber damit haben diese Bürgermeister natürlich auch einen Hebel in der Hand, um Leute unter Druck zu setzen. Also über all das wurde berichtet und in den letzten Jahren hat es immer wieder auch Mauscheleien gegeben rund um die Wahlen. Es gab Wahltourismus, es gab Häuser an der Grenze zur Ukraine, wo 200 Ukrainer gemeldet waren, die da nie gewohnt haben und dergleichen mehr. Also ich habe erwartet, dass es schmutzig werden könnte und Orban selbst hat ja auch Öl ins Feuer gegossen. Es gab viel Fake News, viel Desinformation im Vorfeld und sogar noch die Warnung, es könnte am Wahltag zu irgendwelchen Unruhen kommen. Also man wusste nicht genau, wie geht das jetzt aus und ist es gut ausgegangen bis jetzt.
Ja, über den Wahlgewinner, über Peter Modja, wollen wir natürlich auch noch jede Menge erfahren. Aber nochmal zu Viktor Orban. Ist er denn jetzt ein fairer Verlierer? Was sagen Sie?
Also dem ersten Anschein nach, ja. Also er hat ja Peter Modja noch am Wahlabend sehr schnell gratuliert und hat seine Niederlage eingeräumt. Das fand ich sehr ungewöhnlich für Viktor Orban. Auch wenn er sich kämpferisch gibt und sagt, ja, wir kämpfen weiter. Aber er machte in letzter Zeit doch auch einen sehr müden Eindruck. Das muss man wirklich sagen. Auch im Vergleich zu diesem 45-jährigen, wirklich dynamischen, charismatischen Peter Modja, der eben auch die richtigen Themen setzen konnte. Die Leute interessiert nicht diese Fake News von wegen Peter Magyar wolle Ungarn in den Krieg mit der Ukraine verwickeln oder ähnliche Dummheiten, die da seit Monaten ja ventiliert wurden, sondern die Leute interessierten die Themen, die Magyar angesprochen hat, nämlich die maroden Krankenhäuser, wie steht's um die Schulen, der öffentliche Nahverkehr, eine einzige Katastrophe, und das sind die Themen, die den Leuten auf den Nägeln brennen.
Sie haben auch noch Familie in Ungarn, wie haben die denn am Sonntagabend auf das Wahlergebnis reagiert?
Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe nur noch per Facebook losen Kontakt. Also die Alten, mein Vater, meine Tanten, Onkels, die sind alle tot. Und die Jungen, ich weiß von Freunden aus dem Dorf meiner Großeltern, dass die gejubelt haben. Das weiß ich. Ja. Aber wie meine Familie letztlich abgestimmt hat, das weiß ich nicht. Einen gibt es, der war nicht ganz so glücklich, der war eher Fidesz-Fan. Aber wie die anderen abgestimmt haben, da habe ich meine Privatumfrage noch nicht gemacht.
Okay, ja, wir hören mal eine Stimme aus Baden-Württemberg. Tamás Zsolla ist Direktor des Donauschwäbischen Zentralmuseums in Ulm, ist Ungar.
Eindeutig sehr positiv. Also das ist eine sehr große Überraschung. Alle meine Bekannte, meine Familie, die alle sind euphorisch. Dieses Wahlergebnis übertrifft alle Erwartungen.
Er hat auch gesagt, dass viele seiner Landsleute in dieser Wahl so wirklich die letzte Möglichkeit gesehen haben für einen politischen Kurswechsel. Können Sie das bestätigen?
Ja, also ich habe Stimmen gehört von Ungarn im Vorfeld dieses Wahlsonntags, die sagten, wenn das diesmal nicht klappt, dann wandern wir aus, dann gehen wir, dann ist hier Zeit zusammenzupacken. Nochmal 4 Jahre Orban, das halten wir nicht aus. Und ich habe es ja auch an mir selbst erlebt, also diese 16 Jahre Orban, das war fast so ein bisschen ein Phantomschmerz, als der plötzlich nicht mehr da war und abgewählt war. Wo ich so dachte, aha, okay, der hat mich jetzt so lange begleitet und da war ständig auch dieser Druck auf die Leute und wenn ich mit Menschen gesprochen habe, da war auch dieser Druck zu spüren. Wenn ich dann in Ungarn das Mikrofon rausgeholt habe, dann gab es Leute, die sagten, ja, ich sag dir was, aber nicht mit Namen oder. Das hat sich ein bisschen verändert in den letzten 2 Jahren und daran hat man auch gemerkt, da ist jetzt eine echte Wechselstimmung. Die Leute haben wirklich die Nase voll von Viktor Orban und seinem System.
Dann schauen wir mal auf den Wahlsieger. Peter Modja errang mit seiner bürgerlichen Tisa-Partei mehr als 53% der Stimmen. Das Aufatmen in der EU gestern, war es zu hören, war wirklich richtig groß. Welche Reaktionen haben Sie mitbekommen? Können das vielleicht für uns kurz zusammenfassen in der Analyse?
Also natürlich gab es positive Reaktionen, zum Beispiel aus der Ukraine von Zelensky und seinen Leuten, aber natürlich aus Brüssel. Von der Leyen hat angekündigt, dass also die Kommissionspräsidentin hat angekündigt, dass man jetzt über die eingefrorenen Gelder vielleicht auch schnell reden könnte. Das wäre ein großer Pluspunkt für Peter Madjar, weil darauf setzt er. Und diese Gelder braucht er auch dringend, wenn er seine Themen umsetzen will, was er so vorhat. Es gab natürlich positive Reaktionen auch aus dem Bundeskanzleramt, aber auch aus Moskau. Und der Kreml-Sprecher sagte, er wird nicht gratulieren und Ungarn sei jetzt quasi ein feindliches Land. Naja, im Vergleich zu vorher, wenn man sich diese Standleitung zwischen dem ungarischen Außenminister und dem russischen Außenminister Lavrov anschaut, dann versteht man, Moskau hat jetzt sein trojanisches Pferd in der EU und in der NATO verloren.
Ja, und jetzt wird es auf Peter Modja ankommen, denn man sagt immer, das Land ist auch gespalten politisch, Ungarn, also weil es natürlich auch viele Fidesz-Anhänger gibt, die Partei von Viktor Orban. Was wird seine größte Aufgabe jetzt sein?
Also erstmal ist die größte Aufgabe und dafür ist die Zweidrittelmehrheit, die er erzielt hat, wahnsinnig wichtig. Er muss quasi diesen Deep State, diesen tiefen Staat, den Viktor Orban geschaffen hat. Und Orban hat ja selber seinerzeit mal in einem Interview gesagt, er möchte die Hände der nächsten 10 Regierungen binden, auch für den Fall, dass er abgewählt ist. Also diesen tiefen Staat, den muss Modjar jetzt zurückbauen. Und er hat gesagt, er will wieder zurück zu einem Rechtsstaat. Und das aber mit rechtsstaatlichen Mitteln. So, das heißt, er muss selber fair sein und ein unfaires System zurückbauen.
Nach 16 Jahren Viktor Orban wird Peter Modja und dessen Tisza-Partei die Regierung in Ungarn übernehmen. Stefan Oschwart bei uns in SWR1, Leute. Was muss man denn über den Wahlsieger Peter Modja wissen?
Also zunächst einmal, er ist jung, er ist dynamisch, er ist charismatisch und er hat hat auch durchaus ein aufbrausendes Naturell, kann auch aggressiv. Aber er ist ein extrem guter Kommunikator. Ich habe es ja schon angesprochen, auf seiner Tour durch Ungarn, durch die Dörfer, durch die Städte. Da hat er es wirklich geschafft, die Leute anzusprechen Und zwar so, wie sie angesprochen werden wollen, mit Respekt. Und dann muss man wissen, er kommt aus dem System Orban. Das heißt, er war selber in der Fidesz-Partei. Mittlerweile ist er ausgetreten. Er war mit der damaligen Justizministerin Judith Varga verheiratet, hatte auch diverse Funktionen. Also er war Diplomat in Brüssel und dann hatte er eine Funktion, war zuständig für die Studentenkredite und ähnliche Funktionen mehr. Und er stammt selbst aus einer alteingesessenen, gediegenen Juristenfamilie, also seine Großmutter ist die Schwester des früheren Staatspräsidenten Madl gewesen. Sein Vater hatte eine hohe Funktion am Gerichtshof. Also da kommt er her. Das ist sozusagen das Biotop, aus dem Peter Major stammt.
Ja, und es gab ja, Sie haben gerade angesprochen, dass er verheiratet war mit der ehemaligen Justizministerin. Da gab es einen Skandal. Und er hatte dann, ist das richtig so, die Rolle des Whistleblowers?
Ja, hatte er. Und das ist auch der Punkt, wo ich Zweifel kriege. Also er hatte zum Beispiel ein Frühstücksgespräch mit seiner Frau mitgeschnitten auf dem Handy. Da ging es um Korruptionsvorfälle. Und ich weiß nicht, wie Sie das fänden, wenn Ihr Partner beim Frühstück das Gespräch mitschneiden würde. Wenn meine Frau das machen würde, wäre ich doch einigermaßen
angefasst. Die
Integrität
kann man da hinterfragen.
Also ja, aber es war wichtig und er ist mit diesen Informationen an die Öffentlichkeit gegangen. Es gibt ja einige unabhängige Medien, die trotz allem noch aktiv waren und sind in Ungarn. Und er ist damals zu einem YouTube-Kanal gegangen, Partisan, und hat mal richtig ausgepackt. Und das haben 2 Millionen Leute gesehen. Und da ging es eigentlich los. Das war der Beginn seiner Karriere als Politiker.
Ist das so mit ausschlaggebend, warum er in so kurzer Zeit so viel politische Aufmerksamkeit bekommen hat?
Ich habe mich ja jahrelang gewundert, die Korruption im System Orban, die war ja offensichtlich. Das wussten auch alle, aber es hat irgendwie niemand gestört. Mir haben Leute oft ins Mikrofon gesagt, naja, das ist halt sozusagen politische Folklore in Ungarn, da müssen wir durch. Das ist halt eben so, dass beim Arzt das sogenannte Halapens, also Dankgeld, gezahlt werden muss für eine Geburt, sagen wir mal 400 Euro, sonst passiert da gar nichts. Wenn man ins Krankenhaus muss, muss man sein eigenes Klopapier mitbringen und dergleichen mehr. Also das sind so die Zustände, über die wir da reden. Und die Korruption so rund um diese Blase, Viktor Orban, seine Familie, seine Oligarchen, seine Proxys drumherum, die ist gigantisch. Das hat vorher niemand so recht interessiert. Aber plötzlich kommt jemand aus dem Inneren dieses Systems und sagt glaubwürdig, so jetzt reicht's, und erkennt natürlich alle Schwachstellen. Er weiß, was da gelaufen ist, und das macht ihn natürlich sehr glaubwürdig. Gleichzeitig könnte man auch anders argumentieren, kann man sagen, ein Wendehals, Fragezeichen.
Wir sprechen über die Wahl in Ungarn und den künftigen Regierungschef Peter Modja. Wie will er das Thema Korruption in Ungarn angehen?
Also er hat jetzt auf einer Pressekonferenz gesagt, dass er den Rechtsstaat wieder bauen will, aber eben auch ganz klar mit fairen Mitteln, also mit rechtsstaatlichen Mitteln. Das hat er ganz explizit so gesagt. Dafür ist die Zweidrittelmehrheit wichtig, die er nun im Parlament hat. Und er hat auch gesagt, er will die Stützen des Systems Orbans erneuern, sozusagen. Ja. Also er möchte, dass etwa Medienbehörde, Gerichte und so weiter, diese Köpfe wirklich neu besetzt werden. Hat sie auch zum freiwilligen Rücktritt aufgefordert, sogar den Staatspräsidenten. Jetzt, wenn wir hier sprechen, sitzt er gerade beim Staatspräsidenten im Sándor-Palast oben auf der Burg, auf dem Berg in Budapest. Also da will er ran. Korruption bekämpfen, das ist ihm wichtig, hat er ganz klar gesagt. Das war ein großes Thema für ihn. Das ist aber auch wichtig mit Blick auf die Beziehung in Richtung Brüssel. Es geht ja um unser aller Steuergeld.
Ja, und es gibt ja viele Verfassungsänderungen, die Orban angegangen ist. Und das wird sich von heute auf morgen nicht lösen lassen. Die Hoffnungen in der EU, die sind jetzt sehr groß, aber die werden vermutlich auch enttäuscht werden müssen. Was für eine Gratwanderung ist das?
Also das ist eine ziemliche Gratwanderung. Einige ungarische unabhängige Medien haben jetzt auch die Leute, die Magyar zum freiwilligen Rücktritt aufgefordert hat, gefragt, wie seht ihr das denn? Werdet ihr jetzt zurücktreten? Und da kamen nur so Floskeln, juristische Floskeln, also laut Paragraph XY sind wir bis dahin und dahin im Amt und so weiter. Also da wird er ein ziemlich dickes Brett bohren müssen, um wirklich diesen Deep State so zu verändern, dass wir wieder von einem echten Rechtsstaat sprechen können, der eben nicht nur Parteiinteressen dient. Er hat auch gesagt, er möchte verhindern, dass es nochmal so eine lange Amtszeit eines Regierungschefs gibt. Er will die begrenzen auf 2 Amtszeiten. Das ist erstmal gut. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wenn man diese riesige Mehrheit, und Magyar hat jetzt mehr Macht, als Orbán sie jemals hatte, hat, wenn ihm das zu Kopf steigt, was denn dann? Also Orbán hat die Checks and Balances erfolgreich abgeräumt. Was ist, wenn Peter Magyar jetzt sagt, oh super gemacht, dann setze ich mich jetzt hier mal rein. Es deutet sich nicht an, aber die Gefahr besteht natürlich. Und für ihn ist jetzt erstmal wichtig, wirklich diese Rechtsstaatlichkeit vom Tisch zu kriegen. Das ist Thema Nummer 1, weil davon hängt ab, ob die EU-Milliarden, die jetzt eingefroren sind, ungefähr 20, nach Ungarn kommen, weil die braucht er.
Ja, ist das alles, was er sich vorgenommen hat, innerhalb dieser 4 Jahre zu schaffen? Denn Viktor Orbán könnte ja theoretisch gesprochen auch wieder zurückkommen.
Klar, theoretisch gesprochen könnte er das. Allerdings hat Peter Magyar auch gesagt, er möchte, dass Ungarn Teil der Europäischen Staatsanwaltschaft wird. Bisher war es nämlich so, es gibt zum Beispiel eine dicke Olaf-Akte, das ist die Anti-Betrugsagentur in Brüssel, eine dicke Akte über Orbáns Schwiegersohn. Da ging es um Beleuchtungen in Kommunen etc. und Mauscheleien, 40 Millionen. Heißt es, sind da auf die Seite geschafft worden, unser Geld. Und wenn Peter Magyar jetzt sagt, Ungarn nimmt jetzt wieder teil an der europäischen oder nimmt überhaupt teil an der europäischen Staatsanwaltschaft, dann heißt das, die Ermittlungen können auch in Ungarn passieren. Und wenn da keine Kumpels von Orbán mehr sitzen in der Justiz, die Ermittlungen verhindern, dann kann das natürlich auch dazu führen, dass gegen die Familie Orbán ermittelt wird, gegen seine Freunde und Oligarchen.
Jetzt ist das Aufatmen über das Wahlergebnis in Ungarn in der Europäischen Union groß. Es gab aber dann auch so Meldungen, ja, Kritik, dass die EU Fördermittel zurückgehalten habe, um einen Regierungswechsel zu unterstützen. Was ist denn davon zu halten?
Das ist Quatsch. Das war das, was die Regierung Orbán in ihrer Propaganda erzählt hat, um Peter Magyar zu diskreditieren. Es gab entsprechende Plakate und in den regierungsnahen Medien wurde ventiliert. Es gäbe eine übermächtige Koalition aus Zelensky, dem ukrainischen Präsidenten, EVP-Chef Weber und der EU-Kommissionspräsidentin. Und die wollten Ungarn in die Knie zwingen und diese nationale Regierung in die Knie zwingen. Das ist Propaganda, das ist einfach Quatsch. Es geht darum, dass die Regierung Orbán ganz schwerwiegende handwerkliche Fehler gemacht hat in Sachen Rechtsstaatlichkeit und eigentlich die EU-Kommission ziemlich lange gewartet hat. Das Parlament musste da ein bisschen nachhelfen, bis dann die Kommission wirklich gesagt hat, okay, wir frieren jetzt diese Gelder ein.
Nochmal zu dem Wahlgewinner Peter Magyar und seiner Partei, die Tisza-Partei, die gehört ja auch ins konservative Lager.
Ja, und wir haben jetzt die Situation, dass wir 3 Parteien im ungarischen Parlament haben und die sind alle rechts bis rechtsextrem. Also die konservative Tisza-Partei, die allerdings auch von Liberalen und Linken gewählt wurde. Dann haben wir Fidesz, also die Orbán-Partei, und wir haben Mihaság, eine rechtsextreme Partei. Das ist das ungarische Parlament, also in Sachen, sage ich mal, Vielfalt im Parteiensystem, ist es jetzt eine Art Monokultur.
Ja, jetzt kommt es natürlich auch darauf an, auf die Schritte, die Peter Mort ja jetzt angehen wird. Und Sie haben es eben mal angesprochen, die Menschen warten vor allen Dingen auf Veränderungen ganz im ganz praktischen Bereich. Also die Krankenhäuser, die marode sind, das Thema Bildung, was er angehen muss. Vielleicht können Sie mal Situationen beschreiben, die Sie im Alltag dort in Ungarn erlebt haben.
Also schon ein paar Jahre her, als meine Tante noch lebte, war sie im Krankenhaus, in einem Provinzkrankenhaus im Osten Ungarns. Ich habe sie besucht und ich wollte aufs Klo gehen. Und es war kein Klopapier da. Dann bin ich zum Krankenpfleger gegangen, habe gesagt, da ist kein Klopapier. Ich hatte erwartet, okay, wir regeln das, wir holen Klopapier. Nein, er sagte mir, ja, da musst du rausgehen und da am Platz, da gibt es zwei Läden. Der eine ist ein bisschen billiger und da kannst du Klopapier kaufen. Und da war mir klar, okay, hier ist wirklich was im Argen.
Ja, und was für Beispiel haben Sie da noch? Also dieses Thema auch, ich habe gehört, im Krankenhaus die eigene Bettwäsche muss man da auch mitbringen.
Das kann ich nicht bestätigen, das weiß ich nicht. Aber ich habe ziemlich lange recherchiert zum Thema Schmiergeld. Also das sogenannte Halopins, das heißt Dankgeld. Das war üblich, dass man als Patient, Patientin im Krankenhaus eben in verschiedene Hände Briefumschläge geben musste. In Griechenland nennt man das Fakelaki, also die Briefumschläge. In Ungarn gab es das eben auch, dieses sogenannte Dankgeld. Und da gab es regelrechte Tarife, also eine Geburt, schon ein paar Jahre her, als ich da recherchiert habe, die schlug mit ungefähr 400 Euro zu Buche. Und mir hat eine ältere Roma-Frau gesagt, die oft im Gang lag mit ihrem Bett, also wenn ich kann hier nichts bezahlen und wenn ich nichts bezahlen kann, dann lassen die mich hier auf dem Gang verrecken. Das war O-Ton. Ja. Und mir hat aber auch ein Chefarzt gesagt damals, das fand ich sehr erstaunlich, dass er so offen darüber geredet hat, ins Mikrofon. Ja, schauen Sie, ich will ein angenehmes Leben haben, ich will mir vielleicht ein Häuschen bauen, ich will meine Kinder studieren lassen. Und dann kann ich das nur, wenn ich zusätzlich zu meinem Gehalt eben dieses sogenannte Dankgeld bekomme. Und das fand er ganz normal. Und dann habe ich ihn gefragt, wie steht's denn da um das Vertrauensverhältnis zwischen Patient und Arzt? Ja, wusste auch nicht so richtig, was er darauf sagen soll. Orban hat da Tatsache was versucht zu ändern. Er hat die Gehälter von Ärzten und Krankenschwestern angehoben, um auch zu verhindern, dass die in den Westen gehen, weil sie da natürlich viel mehr Geld verdienen. Aber
dennoch mögen sich die Menschen an so ein System gewöhnt haben. Also so etwas abzuschaffen, wird keine leichte Aufgabe zu sein.
Das gab es auch bei der Polizei. Ich bin auch schon von der Polizei angehalten worden, nachts in irgendeinem Städtchen in Ungarn in der Provinz. Und dann sagte der, ja, also Sie haben hier ein Stoppschild überfahren. Sag ich, hier ist weit und breit kein Auto. Ich bin das einzige Auto und vielleicht noch ihrs. Also es war dann sehr schnell klar, er wollte Kohle sehen. Okay. Ja. Also sowas gab es eine Zeit lang auch. Wie gesagt, das ist schon ein paar Jahre her, dass ich diese Dinge erlebt habe. Aber ja, das zeigt so ein bisschen das Klima, von dem wir reden und was Orban, was Modja auch angeprangert hat. Und wenn wir von Korruption im großen Stil sprechen. Also, Orbans Vater, der hat eine Baugrube und handelt mit Baustoffen. Und Recherchen von ungarischen Kolleginnen und Kollegen haben nachgewiesen, dass er als Sub-Unternehmer ganz direkt von staatlichen Aufträgen profitiert hat. Das heißt, unser aller Geld ist in die Taschen der Familie Orban gewandert. Das ist Korruption im großen Stil.
Wir sprechen über das Wahlergebnis in Ungarn und die Medienberichterstattung, die ist durch Viktor Orbans Änderungen immer wieder erschwert worden. Sie haben das ja selbst erlebt. Vielleicht können Sie uns da mal erzählen, wie die Arbeit denn gewesen ist.
Ja, also üblicherweise, wenn man auf Pressekonferenzen geht, dann muss man sich anmelden, meistens mit der Nummer des Presseausweises und schickt dann eine E-Mail und dann ist man auf einer Liste und kriegt Zugang. Und ich kann mich erinnern, es gab so einen Fall, das war, als Orban neu im Amt war, konnte man plötzlich nur noch telefonieren und dann hieß es, ja, kommt mal. Und es kam, wie es kommen musste. Ich kam dorthin und dann hieß es, nee, sie sind nicht auf der Liste drauf. Und dann kann man sich erstmal denken, okay, sind die einfach ein bisschen schludrig oder ist das Absicht? Und je öfter man das erlebt, desto mehr denkt man dann, okay, das ist jetzt vielleicht doch Absicht. Ich habe erlebt 2012, das war zu Beginn meiner Amtszeit als Korrespondent, da habe ich einen Kommentar geschrieben für den WDR. Überschrift: Räuberhauptmann Orbán. Das wurde von einem ungarischen Journalisten hier in Deutschland übersetzt und kursierte dann in der Öffentlichkeit in Ungarn. Die regierungskritische Presse hat das benutzt, um der Regierung eins reinzudrücken, ohne sich selber nass zu machen. Und es stellte sich dann der Regierungssprecher ins Fernsehen und verbreitete Fake News über mich. Also WDR, ja, hören nur so ein paar versprengte Altlinke. Oswald, der kann kein Ungarisch. Und überhaupt, der kommt immer nur aus Wien hier reingeflogen und kennt sich überhaupt nicht aus. Und es gab organisierte Shitstorms. Und dann wurden aber auch so Auslandsorganisationen aktiv. Zum Beispiel der Bund der ungarischen Organisationen in Deutschland. Die hatten so eine Google Group. Da konnte ich reingucken und da hatte eine Frau aus dem Umfeld der Regierungspartei Fidesz einen Link zu dem Kommentar gesetzt und schrieb dann dazu: dieser scheißliberale Oswald hier hat wieder und macht mal was. Und dann haben die einen Brief geschrieben an die damalige WDR-Intendantin und da stand dann drin: sehr geehrte Frau Piel, wir hoffen noch sehr, dass Sie künftig Ihrer Führungsfunktion gegenüber dem Korrespondenten stärker gerecht werden. Also der Ruf nach Maulkorb.
Ja. Also wenn solche Dinge erstmal in der Welt sind, dann ist es ja gar nicht so einfach, das wieder rauszubekommen. Wie war das Arbeiten für Sie dann?
Ja, das war kompliziert. Also wenn wir versuchten, an Regierungsvertreter ranzukommen, manchmal klappte es, dann kriegten wir Interviews, aber häufig eben auch nicht. Wenn wir ein Statement von der Regierungspressestelle haben wollten, dann kam das entweder gar nicht oder viel zu spät. Und das verändert das Arbeiten. Also ich habe dann irgendwann angefangen, erstmal nach Regierungsstatements zu einem Thema zu suchen und danach die anderen zu fragen. Also völlig anders, als man das sonst macht. Man muss damit umgehen. Und viel schlimmer war es für die ungarischen Kolleginnen und Kollegen. Die wurden mit Parlamentsbann belegt. Die durften da nicht mehr rein. Die durften keine Fragen stellen mehr auf den Regierungspressekonferenzen. Irgendwann gab es gar keine Regierungspressekonferenzen mehr, weil die Regierungsvertreter nur noch per Facebook-Videobotschaft kommunizierten, wo man gar keine Fragen mehr stellen konnte. Und. Also unzählige Steine im Weg, gerade die regierungsunabhängige Presse. Es gibt noch so zwei Handvoll
Medien. Das ist nämlich die Frage, wie viel gibt es jetzt aktuell noch, die überhaupt dann in der Lage sind, dann so zu berichten?
Also das war ja ein Punkt nach der Machtübernahme von Viktor Orbán, dass er den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gleichgeschaltet hat. Er hat erstmal so um die 1000 Redakteure rausgeworfen. Seine Oligarchen haben die wichtigsten Medien entweder aufgekauft oder gekillt, wie zum Beispiel die linksliberale Tageszeitung Nebsabatschak 2016. Und dann etwas später gerieten diese regierungsnahen Medien, etwa 500 an der Zahl, unter das Dach einer Stiftung Keshma. Und das heißt, es wurde zentralisiert und Whistleblower haben uns auch erzählt, dass es aus der Regierung selbst Guidelines gab. Wie müsste er es machen, was müsste er sagen und wie müsste er es sagen. Und auch der Werbemarkt war ganz klar dominiert von Viktor Orbáns Leuten. So, und in diesem Biotop, ja, unabhängigen Journalismus zu machen, das ist eine große Mammutaufgabe. Und die ungarischen Kolleginnen und Kollegen, ein ganz dickes Lob an die. Die haben Großes geleistet. Sie haben all die Jahre unter widrigsten Umständen gearbeitet, ganz tolle Arbeit gemacht, viel über Korruption der Familie Orbán selbst auch berichtet. Und das ohne Geld. Und auch das muss ich kurz noch erwähnen. Da hat auch deutsche Industrie, da haben deutsche Unternehmen auch einen Anteil daran, dass es so bergab ging mit der Pressefreiheit in Ungarn. Also zum Beispiel Autobauer, die keine Werbeanzeigen geschaltet haben in regierungskritischen Medien, weil sie Angst vor der Regierung Orbán hatten, die haben da einen Anteil.
Stefan Oswald ist bei uns. Sie haben lange aus Wien über Ungarn berichtet und Sie haben ein Buch über Orbán geschrieben und jetzt auch ein Buch, das heißt Tschuschen Aquarium. Da wollen wir kurz drüber sprechen. Und erstmal stolpert man natürlich über diesen Begriff. Was ist ein Tschuschen Aquarium?
Naja, das ist nicht ganz PC. Der Tschusch ist so eine etwas despektierliche Bezeichnung für Fremde, also für die Leute vom Balkan. Und als ich frisch nach Wien kam, da hieß es immer von einem Bad, das war das Diana-Bad in Wien, das ist ein Tschuschen-Aquarium. Tschuschen-Aquarium meint ein Schwimmbad mit hohem Migrantenanteil. Und als ich das Buch geschrieben habe, es fing ja an eigentlich mit einem Podcast, der auch so heißt. Und dann sagte mein Verleger, hast du nicht Lust, 20 Porträts zu schreiben mit QR-Code, so dass man auch die Stimme hören kann, aber eben auch Geschichten über die Leute. Da habe ich dann gedacht, naja, das ist typisch Wien. Also ein Schwimmbad mit hohem Migrantenanteil, wenn man so will, weil letztlich dann doch irgendwann jeder die Großmutter aus Böhmen oder aus Ungarn oder sonst woher hat. Und man merkt es ja, ich fühle mich da sehr zu Hause quasi, wenn ich auf die Speisekarte gucke und höre Karfiol oder Paradeiser, dann weiß ich sofort, was gemeint ist. Das kenne ich von meiner Großmutter in Ungarn. Karfiol, Blumenkohl. Paradeiser, Paradicum, Tomaten. Ja?
Hat es Sie dort auch hingezogen aufgrund Ihrer eigenen Familiengeschichte, dass Sie gesagt haben, das reizt mich einfach ungemein?
Ich glaube, das hat schon was damit zu tun. Also mich hat es immer dorthin gezogen, wo es so eine Scheidelinie zwischen Orient und Okzident gab. Also ich habe Spanisch studiert, ich war in Granada, auch dort, Al-Andalus, da gab es ja auch so eine Scheidelinie zwischen dem katholischen Spanien und dem islamischen Andalusien und Balkan, da haben wir das auch. Und da finde ich es immer besonders spannend, wo sich Kulturen begegnen. Und ja, ich bin mit meinem Vater schon als Kind immer nach Ungarn gefahren, nach Ostungarn, in das Dorf, wo meine Großeltern und meine Tanten und Onkels lebten. Und ich kann mich erinnern, mein Vater hatte so ein Faible für sehr auffällige Autos, zitronengelber Audi 100 oder so. Und wir sind vorher in die Metro gefahren, Wiggler Spearmint, Kugelschreiber und 8x4 Seife hinten im Kofferraum. Und ich kann mich erinnern, das war mir super peinlich, wenn wir dann, für ihn war es der Triumphzug, yeah, ne, der Flüchtling kommt zurück und ich saß da in diesem Auto, wusste, der Kofferraum ist voll mit Westware und die Leute draußen arm in ihren, ja, Blaumännern glotzen uns an. Ich hätte im Boden versinken können.
Ja, ist das manchmal auch diese Arroganz des Westens, die dann immer wieder auch durchkommt, von der wird oft gesprochen, aber das muss man ja auch erleben und auch spüren. Und wie ist damit umzugehen? Was würden Sie empfehlen?
Zuhören. Hört den Leuten zu. Das ist, glaube ich, ein Punkt, den Orban gemacht hat. Er hat ja gesagt, wir möchten, dass die Leute wieder stolz werden. Wir möchten nicht Europäer zweiter Klasse sein. Und wenn man jetzt den Rheinmetall-Chef hört, wie er über ukrainische Hausfrauen lästert, das geht gar nicht. Das ist eine halbkoloniale Attitüde. So kann man nicht mit Leuten sprechen. Oder damals noch unter Scholz, wenn es einen Gipfel gibt in Berlin und da ist der französische Präsident, da sind die Briten, aber die Polen werden nicht eingeladen. Das ist einfach überhaupt nicht gut. Man muss mit den Leuten reden, die haben uns was zu sagen. Wir haben viel mehr von denen zu lernen als die von uns.
Was zum Beispiel?
Naja, die können Krise. Ja. Ich habe das jetzt erlebt. Ich durfte in Leipzig eine Donaubühne kuratieren, also literarisches Programm zusammenstellen. Und da habe ich lange drüber nachgedacht, was verbindet eigentlich diese Donauländer? Und ich finde, das ist es, was sie verbindet. Die können Krise. Die wissen, wie man improvisiert. Die wissen, mit widrigen Zuständen umzugehen. Und sie haben ganz viel Humor.
Wir haben jetzt viel über Ungarn erfahren. Sie haben aus Wien über Ungarn berichtet. Wenn Sie gucken, wie sich das Land so in den vergangenen Jahren verändert hat, was ist da so eine große Veränderung?
Also im Vergleich zu dem Ungarn, das ich aus meiner Kindheit kenne, ich habe Ungarn als wahnsinnig gastfreundlich immer wahrgenommen, hat sich doch die Stimmung sehr verändert in den 16 Jahren Viktor Orban. Also ich sag nur Fremdenfeindlichkeit, das ist schon sehr anders. Auch der Umgangston mit Brüssel, dieses Raue und wir machen da nicht mit und wir kämpfen und Orban in diesem Freiheitskämpfer-Gestus. Mein Vater hat am Aufstand 1956 teilgenommen. Also solchen Leuten muss man nicht erklären, was ein Freiheitskampf ist. Und dann stellt sich jemand hin und sagt, ich bin der oberste Freiheitskämpfer. Das hat schon ein Geschmäckle. Und das finde ich wirklich schade, auch wie sich das Land verändert hat. Ja, es wird viel gebaut und es ist sehr viel sauberer. Das liegt an den gemeinnützigen Jobs, wo eben arme Leute die Straßengräben sauber machen, von Müll säubern. Aber ich denke da immer was mit, wenn ich durch Budapest laufe und sehe, ah, hier wird viel gebaut, dann denke ich, okay, wer profitiert eigentlich davon, dass hier so viel gebaut wird? Und es gibt auch eine Seite von einer Nichtregierungsorganisation, K-Monitor heißen die, da kann man so interaktiv nachgucken, wenn man in ein Hotel eincheckt, wem fülle ich jetzt gerade die Taschen?
Ja. Jetzt heißt es über die Wahl, manche Kommentatoren schreiben da, die ist vergleichbar mit der politischen Wende 1990. Sehen Sie das auch so?
Also es ist schon eine sehr tiefgreifende Veränderung, das glaube ich sehr wohl. Also es lag so ein Mehltau über dem Land in den letzten Jahren. Und was ich persönlich wirklich entsetzlich finde, ist, wie stark sich dieses doch proeuropäische Land, es gab mal in der Literaturzeitschrift New God, Westen, also diese Ausrichtung Richtung Westen, wie sich das doch sehr verändert hat unter Viktor Orban. Der hat ja ganz klar den Schulterschluss mit Putin gesucht. Sein Außenminister soll quasi die Standleitung nach Moskau gehabt haben. Und vieles, was in den letzten Jahren passiert ist, dass man versucht hat, russische Oligarchen von den Sanktionslisten zu nehmen, dass Gelder für die Ukraine blockiert wurden und so weiter. Oder auch der NATO-Beitritt Schwedens, da hat ja Orban sehr blockiert. Wem nützte das? Nur einem, nämlich dem Kremlherrscher Wladimir Putin. Und jetzt fängt wirklich etwas Neues an. Ich hoffe sehr, dass Ungarn jetzt wieder auf einen Pfad gerät, dass Ungarn nach Hause kommt, nach Europa.
Ja, wir haben darüber gesprochen, dass das eine große Aufgabe für Peter Modja wird, denn immerhin hat ein großer Anteil natürlich auch Fidesz gewählt und damit Viktor Orban. Man weiß nicht, ob er wiederkommt. Es gab eine Rekordwahlbeteiligung. Worauf führen Sie die zurück?
Auf die Wechselstimmung. Also die Leute wollten wirklich was anderes. Und ich finde sehr bezeichnend, dass sehr viele junge Leute, auch solche, die zum ersten Mal gewählt haben, jetzt ihre Stimme gemacht haben, ihr Kreuz bei Tissa gemacht haben, Peter Maja gewählt haben. Und das zeigt, diese Leute, die wollen eine Zukunft haben. Das haben auch viele in Statements jetzt am Wahlabend oder auch danach gesagt. Wir wollen gute Beziehungen zu Europa. Da sehen wir unsere Zukunft und nicht in Russland.
Was wird Ihr nächstes Projekt?
Mein nächstes Projekt ist schon voll im Gange, ein Roman. Da geht es auch um Ungarn und um einen Bauern, der besessen ist von der Idee, ein Perpetuum mobile zu schnitzen.
Okay, mehr wollen Sie noch nicht verraten, sehe ich Ihnen an. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch heute Vormittag, Stefan Auschwart.
Ich danke.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.